Ich glaube halt an die Illustration. Vielleicht muss man dann halt auch gar nicht irgendwie theoretisch damit auseinandersetzen. Das ist ja eher so mein Spleen. Ich glaube halt, wenn man sehr aufmerksam auf die Figuren reagiert, was halt viele IllustratorInnen auch einfach instinktiv tun, dass das schon dazu führt, dass man irgendwie der Geschichte und ihren Figuren gerecht wird. Also da habe ich so einen ganz starken Glauben dran.
Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knötler. Hier geht es um Kindheit und Kinderbücher, um Bilderbücher, Jugendbücher und um Bücher für alle. Ihr findet spannende Themen und Gespräche, es gibt Buchtipps und manchmal Verrisse. Und bei uns kommen die zu Wort, die schreiben, zeichnen, lesen. Abwechslungsreich, geistreich, begeisternd und das alle zwei Wochen. Mit den Freigeistern Gesprächen und mit Lesen und Lesen lassen. Hallo und herzlich willkommen zur 84. Folge von Freigeistern. Hallo und herzlich willkommen zum Gespräch mit der Illustratorin Lena Winkel. Es ist noch gar nicht lange her, da wurde Lena Winkel in Lüneburg mit dem diesjährigen Uwe Lüders Preis für Illustration ausgezeichnet. Am 2. Mai durfte ich die Laudatio auf sie halten und im Zuge dessen haben wir sehr spontan ein Freigeistern-Gespräch geführt. Das war am 30. April. Lena Winkel saß in Hamburg im Studio German Wahnsinn. Ich saß in München vor meinem Mikro und war neidisch. Ich wäre so gern dort gewesen, doch dann sind die Gedanken, Sätze, Fragen und Antworten hin und her geflogen. Mal tastend, mal übermütig, mal assoziativ, mal präzise, immer forschend. Denn das gehört zum Denken und Zeichnen von Lena Winkel dazu. Zeichnend und denkend und zeichnend scheut sie keine Kanten, sie begibt sich, wenn nötig, in hinterste Winkel. Winkelgeistern heißt das Gespräch deswegen. Verwinkelt sind die Bilder und Bildideen von Lena Winkel und darum nie naheliegend. Sie gehen um Ecken, manchmal im wahrsten Sinne des Wortes, etwa wenn sie einen der berühmtesten Um-die-Ecke-Denker der Kinderliteratur zeichnet, Rico von Andreas Steinhöfel. In Rico und die Tuchlaterne sind die Illustrationen lichtdurchflutet, zärtlich zugewandt. In anderen Bilderbüchern sind sie rau und rätselhaft, ungestüm und witzig, sehr witzig. Sie sind voller Winkelzüge, voller Lena-Winkelzüge. Komm bald wieder heißt ihr Bilderbuchdebüt. Das ist 2018 im Atlantis Verlag erschienen. Geschrieben hat es Andreas Greve. Es geht darin um Abschied, Sehnsucht, Fernweh, Heimweh, ums Daheimbleiben und ums Heimkommen. Zum Glück hat Lena Winkel Komm bald wieder beim Wort genommen. 14 Mal ist die Illustratorin inzwischen wiedergekommen, mindestens. Sie hat weitere Texte von Andreas Greve illustriert, Haben wir auch nichts vergessen, die gute Nachtgeschichte oder Der Müdere gibt nach. Von Lena Winkel sind außerdem die Illustrationen zu Mach's gut, Eichhörnchen, zum Text von C. Neudert, Weihnachten mit Gisela von Rike Patwardhan oder Die Luftpiraten von Markus Orts, um nur einige der Titel zu nennen. Ihre Bücher sind unter anderem bei den Verlagen Atlantis, Carlsen, DTV, Thienemann und bei Überreuter erschienen. 2017 wurden ihre Arbeiten in Bologna auf der Internationalen Kinderbuchmesse ausgestellt. Mit dem Bilderbuch und der Illustration hat sie sich auch theoretisch und wissenschaftlich auseinandergesetzt. Sie hat an der HAW, an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg, Illustration studiert. Ihre Bachelorarbeit und ihre Masterarbeit beschäftigen sich mit Tiertheorien, mit dem Mensch-Tier-Verhältnis. Für ihren Theoriecomic Tiere richtig zeichnen wurde sie 2023 mit dem Berthold-Leibinger-Preis ausgezeichnet. Zeichnen denkt Lena Winkel nach und sie positioniert sich. Das gilt besonders für das Bilderbuch, für das sie nun mit dem Uwe-Lüders-Preis 2024 ausgezeichnet worden ist. Für Siegfried, der Drachentöter. Die berühmte Sage, nacherzählt von Gustav Schwab, hat Anna Kindermann neu erzählt. Das Buch ist 2023 im Kindermann Verlag erschienen. Künstlerische Freiheit setzt bei ihr Vorstellungskraft frei, bei ihr und bei uns, den BetrachterInnen. Tür um Tür tut sich auf, wir müssen nur hindurchgehen, wir müssen es uns nur vorstellen und ausmalen. Woher das kommt und wie das geht, darüber und über vieles mehr haben wir an jenem 30. April gesprochen. Übrigens auch über die politische Dimension, die das haben kann und was politisch im Zusammenhang mit Kunst überhaupt meint. Das erlaubt mir an dieser Stelle noch einen Hinweis auf etwas, das mir sehr wichtig ist. Die 84. Freigeistern-Folge, das Gespräch Winkelgeistern, könnt ihr ab dem 23. Mai 2024 hören. An diesem 23. Mai 2024 wird unser Grundgesetz 75 Jahre alt. Darüber werde ich bei Freigeistern sicher noch sprechen, nur eben nicht jetzt. Jetzt. Denn jetzt ist Lena Winkel hier. Es ist mir eine solche Freude und Ehre. Bevor es jetzt gleich losgeht, liest sie für euch, für uns, das Freigeistern-Auftaktgedicht. Das ist, passend zu unserer spontanen Verabredung, ein Spontanfund im Netz. Ein, wie Lena Winkel sagt, typischer Internetfund. 2 Tage vor unserer Aufnahme hat sie das kurze YouTube-Video entdeckt. Sie kennt nur den Usernamen der Person Axolotl Musica. Das Gedicht hat sie so berührt, dass sie es gleich nochmal spontan für Freigeistern übersetzt hat. Zeit wird's für die Premiere der Rollassel.
Ich wünschte, ich wäre eine Rollassel. Dann könnte ich zu einem Ball werden. Einem winzigen Ball aus Einsamkeit. Und ich könnte mich vor euch allen verstecken. Als terrestrisch lebendes Krebstier in einem Ball aus Isolation, als kleine eingerollte Arthropode, dränge niemand zu mir durch, nicht einmal Gott.
Vielen Dank, liebe Lena. Und jetzt? Stellt euch vor, es ist der 30. April 2024. Lena Winkel sitzt in Hamburg im Studio German Wahnsinn. Ich sitze im Westend in München und bin neidisch. Die Gedankensätze, Fragen und Antworten fliegen hin und her. Hört selbst. Hallo und herzlich willkommen, liebe Lena. Wie schön, dass du heute hier bist.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Also die auch sehr spontane Einladung. Also meine Freude ist auch spontan.
Und wir fangen mit dem Fragebogen an. Bist du bereit?
Ja, es geht. Relativ bereit.
Wir werden es in deinem Fall sowieso sehen. Warst du als Kind eine Vielleserin oder eher das Gegenteil?
Ja, also ich würde mich da eher in der Vielleser-Ecke verorten. Ich glaube, ich war auch ja so eine vielleicht auch unangenehm ehrgeizige Leserin als Kind. Ich wollte dann immer so das dickste Buch lesen, was es in der Bibliothek war und so. Also so ein bisschen Show-off-mäßig. Ich glaube, ich habe aber auch viele Bücher einfach auch immer wieder gelesen. Also vor allem dann die Lieblingsbücher.
Und die waren?
Also vor allem die unendliche Geschichte. Da weiß ich noch, dass ich die mit geradezu religiösem Eifer auch in jeden Urlaub wieder mitgenommen habe und dann wieder und wieder gelesen habe. Ein anderes war die Insel der blauen Delfine. Das mochte ich auch sehr, sehr gern. Und als ich etwas älter war, mit 11, ja, war es dann Jurassic Park tatsächlich.
Wow, großer Sprung. Und sag mal, wenn du jetzt von fast religiösem Eifer hinsichtlich der unendlichen Geschichte sprichst. Was war denn da deine Erleuchtung oder deine Erweckung bei diesem Roman?
Also zum einen wurde mir das auch vorgelesen von meiner Mutter und ich glaube, das war einfach, weil sie mir das auf Rügen vorgelesen hat, war das auch einfach eine sehr lauschige Umgebung, die ich einfach in sehr positive Erinnerung habe. Also man verknüpft ja oft die Umgebung dann doch auch irgendwie mit dem Gelesenen. Ich glaube, das war dann schon mal ein guter Start. Und dann hatte dieses Buch natürlich zahlreiche Anknüpfungspunkte an, ja, das eigene Leben. Es gibt ja dann so sehr handfeste Anleitung eigentlich, wie man sich ja im Grunde dann in andere Welten verabschieden kann, wenn man das gerade mal braucht. Und genau, also es geht ja ganz konkret von ne, einfach durch das Lesen, aber auch so Sachen wie der Tausend-Türen-Tempel und sowas, dass ich jederzeit eine Tür öffnen kann in eine andere Welt. Das ist natürlich ein sehr verlockendes Konzept, das ich dankbar angenommen habe.
Und dann deinerseits durch zig Türen gegangen bist. Dazu kommen wir ja später ganz sicher noch. Gab es denn auch ein Buch, das dich als Kind nachhaltig erschreckt hat?
Ja, ich war da schon ein bisschen älter, vielleicht auch schon 10 oder 11. Das war Das fünfte Kind von Doris Lessing. Das lag irgendwie auch rum bei uns. Hatte, glaube ich, meine Mutter gelesen. Dann ja, habe ich das dann halt auch gelesen. Und ja, das beschreibt ja sehr drastisch, so ja, im Grunde wie so ja, das Fremde in so eine Familienidylle einbricht. Ich weiß gar nicht, kennst du das? Hast du es gelesen?
Nee, ich muss gestehen, nicht. Also ich kenne natürlich Doris Lessing, aber das nun ausgerechnet nicht.
Ja, also es ist im Grunde, es ist eigentlich ein Horrorroman. Also es beschreibt eigentlich so eine Familiensituation. Die Frau kriegt immer mehr Kinder und hat so das Ideal von so einer perfekten Familie. Und das fünfte Kind, das Titelgebende, ist dann, passt dann da nicht mehr rein. Und plötzlich bricht da alles zusammen. Na gut, und mit 11 ja, hat mich das erschreckt. Also es war halt sehr, es war ja einfach natürlich auch sehr drastisch in dem Zusammenbruch allen Positiven, was da halt dann in den vorherigen Seiten aufgebaut wurde und dann natürlich dann durch das Kind, das dann selbst eben aus der Familie stammt. Ja, das war dann harter Tobak. Ich weiß auch noch, dass ich das Buch dann ich wollte dann nicht, dass das in meinem Zimmer ist. Dann habe ich das wieder rausgetragen.
Aber du hast es zu Ende gelesen.
Ja, also ich fand es auch nicht schlecht. Also ich fand es gut. Also das konnte ich schon irgendwie differenzieren. Ja, aber nicht angenehm.
Sondern eben erschreckend.
Ja.
Jetzt springen wir in die Gegenwart. Was ist dein aktuelles Lieblingsbuch?
Ja, also traurigerweise habe ich in letzter Zeit gar nicht so viel konsumiert, auch aus Zeitgründen. Und die letzte schlimme Buchverliebtheit war, ist jetzt auch schon so 2 Jahre her, glaube ich, war Die linke Hand der Dunkelheit von Ursula K. Le Guin, das ich allen, die das hier hören, wärmstens ans Herz legen möchte. Ganz großartig. Auch schon älter, ich glaube frühe 70er, aber immer noch sehr aktuell. Großartig.
Wahnsinn. Und jetzt hast du gerade schlimme Buchverliebtheit gesagt. Was ist an einer Verliebtheit oder einer Buchverliebtheit überhaupt schlimm?
Ja, das meine ich jetzt natürlich eigentlich positiv. Ich liebe das natürlich, okay, wenn man dann leidet an der Verliebtheit und so. Ah, es kann doch nicht sein, es ist so gut. So gut, dass es weh tut.
Ja. Herrlich, also auch eine Tür, durch die man
absolut
gehen kann. Welches Buch hast du zuletzt nicht zu Ende gelesen und warum?
Ja, auch hier leider mehr, als ich mir eigentlich eingestehen möchte, eben auch aus diesem Grund der nicht vorhandenen Zeit. Und ich weiß auch, dass die jüngere Lena würde mich dafür extrem verachten. Das fände sie ganz, ganz, ganz übel. Ja, das letzte war jetzt sehr konkret, war Gute Nacht, Jakob von Hans G. Benz. Das war also auch schon ein älterer Roman aus den 50ern über einen Jungen, der eine kleine Dohle aufzieht. Und das war auch alles ganz wundervoll. Aber irgendwann waren es dann halt nur noch so Episoden über das Leben mit der Dohle, die wirklich hervorragend beschrieben waren. Aber irgendwie dachte ich dann, ja, es ist einfach jetzt gerade keine Zeit für die Dohle. Ich muss jetzt das beiseite legen, so leid es mir tut, Herr Benz.
Wahnsinn, du hast echt einen ausgeprägten Büchergeschmack, also Romane aus den 50er Jahren. Ich muss auch gestehen, ich kenne auch Herrn Benz nicht. Also ich ziehe heute oft blank. Jetzt schon, Hilfe. Jetzt gehe ich mal schnell wieder auf sicheren Boden. Welches Buch wolltest du immer schon lesen, aber hast es bis heute nicht geschafft?
Ja, da habe ich mich gefragt, ab wann gilt das denn? Also so ab Geburt? Ja, seit meiner Geburt möchte ich 1000 Plateaus von Deleuze und Guattari lesen.
Wow, okay.
Habe es bisher nicht geschafft, um das so zusammenzustampfen. Also es gibt so ein paar Klassiker, also der Philosophiegeschichte, die ich mir gerne noch reinpfeifen würde. Oft sind die aber so dick und komplex, dass es dann nicht in den Alltag passt, in den Illustrationsalltag.
Vor allen Dingen nicht in deinen, der, wie wir später hören werden, ja durchaus auch komplex ist. Wie lautet die erste Zeile deines Lieblingsgedichtes?
Flieg, Vogel, Schnarr, dein Lied im Wüstenvogelton. Das ist nicht die erste Zeile, das ist mir bewusst. Aber dieses Flieg, Vogel, Schnarr, es ist einfach so lautmalerisch und hart, wie ein Raben krächzen selbst. Das ja, ist mir einfach so präsent. Ich denke einfach gern daran.
Von wem ist es?
Das ist Nietzsche. Und ich glaube, der Titel ist vereinsamt. Ich vergesse den immer wieder.
Von welcher Illustratorin, von welchem Illustrator würdest du dich gerne porträtieren lassen?
Ja, da habe ich gestern Abend notiert als Antwort, nicht nötig, danke. Einfach weil ich habe also im Laufe meines Lebens mit so vielen IllustratorInnen und ZeichnerInnen zu tun gehabt, dass ich wirklich mehrfach schon porträtiert wurde, auf unterschiedlichste Weise als Tier und Mensch und teilweise sogar in mehrseitigen Comics auftauche. Und ja, dann ist auch irgendwann ist dann auch mal gut. Und deswegen würde ich jetzt niemanden mit dieser Aufgabe mehr so explizit betrauen wollen.
Weißt du noch, was du für ein Tier warst?
Mehrere. Also ja, Echsen, Füchse, Drachen, alles. Dachse, alles war schon dabei. Aber da war ich auch fluide in meinen Ansprüchen an die jeweils zeichnende Person.
Hochinteressant. Jetzt probiere ich mein Glück beim Lesen und Zuhören. Von welcher Autorin, von welchem Autor hättest du gern eine Lesung nur für dich allein?
Ich würde das gerne so direkt beantworten, aber als ich das las, habe ich mich direkt gefragt, was ist denn da die genaue Situation? Wo treffen wir uns da und kommt der Autor, die Autorin dann zu mir und so? Ich habe mir dann irgendwie gedacht, ich muss dann irgendwie sehr krank sein oder so, dass mich das so dann so tröstet.
Och, ist das eine schöne Vorstellung. Also du, tatsächlich hatte ich immer so gedacht, das darf man dann selbst bestimmen. Es gab hier mal in München so Lesungen, das fand ich total cool, die fanden in so einem kleinen Zigarettenkiosk statt. Und da passte eben wirklich tatsächlich ein Mensch nur rein, zuhörenderweise. Aber natürlich kann man so jemanden auch so zu sich einladen nach Hause oder ins Lieblingscafé oder wie auch immer. Aber die Vorstellung, du beantwortest es so, du bist krank im Bett und brauchst Trost und das Vorlesen tröstet und womöglich dieser Autor oder Autorin, wer wär's, der dich am Bett deiner Heilung beiwohnen darf und die fördern darf?
Ja, also wenn ich wiederbeleben darf, dann müsste es dann, glaube ich, tatsächlich Michael Ende sein, einfach weil ich seine Stimme auch vor den Hörbüchern, die er eingelesen hat, so sehr gut kenne, dann wäre ich beruhigt und wäre sofort wieder gesund. Aber gut, da er nicht da ist, ich weiß nicht, dann würde ich mir vielleicht Ulrich Mattes oder so einladen. Seine Stimme mag ich auch sehr gern, dann wäre ich auch fast gesund.
Was ist dein Guilty Pleasure in Bezug auf Bücher?
Das finde ich nicht einfach zu beantworten, weil ich habe das bei Büchern nicht so. Ich decke mir das sehr durch Filme, über Filme ab, dieses Bedürfnis. Ich lese tatsächlich nicht mal Fanfiction. Das ist ja auch so ein Klassiker, der Guilty Pleasure. Aber irgendwie bin ich da immer sehr anspruchsvoll. Dann ist wohl alles einfach Guilty Pleasure. Also wenn es Spaß macht, dann dann ist schuldiger Spaß, ja.
Wenn du ein Buch über dich schreiben würdest, wie wäre der Titel?
Wahrscheinlich würde ich dann ein lustiges Wortspiel mit Winkel mich dann berufen, irgendwie Winkelzüge oder oder mein Instagram-Name Winkel mit dem Zaunpfahl. Folgt mir alle dort.
Man kann auch mit dir sicherlich perfekt um Ecken und Winkel denken und in solche hinein.
Ja. Ja, oder hier auch noch notiert im rechten Winkel, falls es irgendwie noch irgendwie eine schreckliche Entwicklung in meinem Leben geben sollte. Ich hoffe nicht.
Ja.
Ja, aber das wäre dann auch noch eine Möglichkeit.
Also rechts im Sinne von politisch
genau,
rechts.
Genau, ein politisches Rechts.
Okay. Letzte Frage des Fragebogens wollte ich dir nur mal sagen. Schon quasi geschafft. Welcher Mensch sollte deiner Meinung nach unbedingt ein Kinderbuch schreiben und worüber?
Ja, die egozentrische Antwort ist Lena Winkel, weil sie bisher fast nur Auftragsarbeiten gemacht hat. Tada. Ach,
ich harre deines verwinkelten Buches. Okay, jetzt lasse ich es aber auch. Mir ist nur noch eins ist mir tatsächlich vorher eingefallen, nämlich der Winkeladvokat.
Stimmt, ja, den gibt's auch noch. Ja, ja.
Ich habe nie verstanden, was es sein soll, aber...
Ich habe da gestern auch noch kurz drüber nachgedacht. Ich habe das da leider nicht mehr nachgeschaut. Ja, ich glaube, der wendet dann diese besagten Winkelzüge auch an, ne? Also so ein bisschen fragwürdiger.
Ja, genau. Also ich weiß nur, dass es negativ konnotiert ist. Das würde ich auch sagen. Jetzt hast du ziemlich viele Bilderbücher schon gemacht. Hm. Dein erstes heißt Komm bald wieder. Es ist 2018 erschienen und ich finde ja schon, der Titel ist echt verheißungsvoll. Den hast du zum Glück beim Wort genommen und bist als Illustratorin, wenn ich richtig gezählt habe, inzwischen mindestens 14 Mal wiedergekommen.
Ja, das stimmt. Wow, ja, du hast nachgezählt.
Ja,
wow.
Ja, ich habe wirklich nachgezählt. Die Geschichte ist ja nun von jemand anderem, nämlich von Andreas Grewe. Die Hauptfiguren heißen Hubert und Huschel. Allein die Namen sind, um mal beim Haar der beiden zu bleiben, der Hammer. Sind die eigentlich von dir?
Nee, die waren ganz ursprünglich so im Manuskript von Andreas. Aber wir hatten zwischendurch eine intensive Phase, wo wir die umbenennen wollten. Wir wollten, dass die Ove und Malmö heißen, weil wir waren beide so extreme Karl-Ove Knausgard oder Knausgord-Fans. Also ich weiß nicht, ob du den gelesen hast, ne? Aber ja, ne, er heißt Ove und wohnt in Malmö. Und ja, ich weiß nicht, wir waren irgendwie so... Ja, kleine Knausgard-Exegeten und wollten das dann auch dem Verlag immer so schmackhaft machen. So, ja, es passt doch so gut und es spielt da auch hier im Norden. Aber der Schweizer Verlag fand Hubert und Huschel dann irgendwie besser und zugänglicher. Und dann haben wir uns gefügt.
Jetzt hast du denen ja auch auf der visuellen Ebene eine ganz besondere Ausprägung gegeben. Ich würde mal sagen, kreative Glanzleistung. Die sind irgendwas zwischen... Tier und Fabelwesen oder Wesen. Sie sind groß und klein. Der eine ist verhuscht eher, der andere ist mutig und im Doppelpack sind sie die allerbesten Freunde. Was siehst du denn in ihnen?
Ja, also auch eigentlich das, was du gerade beschrieben hast. Also der Prozess zu diesem Character Design war auch relativ lang. Also das war auch so eine ganz bewusste Entscheidung am Anfang, auch ein Hinweis vom Verlag, dass sie auch aufgrund der Geschichte keine Kinder sein sollten, aber auch keine zu realistischen Tiere, sondern halt irgendwie so, ja schon so Mumin-mäßig irgendwas im Zwischenbereich. Und das sind sie im Grunde auch für mich. Also das sind so, ja im Grunde so Figurationen an der Mensch-Tier-Grenze, die dann halt auch in das ein oder andere jeweils dann hineinkippen. Und vor allem halt auch sich so ein bisschen ja fremd in der menschlichen Welt, in der sie da herumtapsen fühlen. Ne? Sie sind ja auch sehr klein, ja, haben aber trotzdem da Vorstellungen zu.
Es tauchen, könnte man jetzt mal sagen, Tiere und Menschen auf oder eben diese Wesen, diese wunderbar umwerfenden Hubert und Huschel. Und es sind aber eben nicht Tiere, sodass man denken könnte, ja, sonst lernen die Menschen von den Tieren. Das ist so in der Fabel so, sondern genau umgekehrt. Diese beiden, die lernen ja von den Menschen. Sie schauen nämlich dabei zu, wie Menschen sich riesig freuen, wenn sie sich wiedersehen, Großeltern und Enkelkinder, und wie der Abschied schwerfällt, wenn sie sich trennen müssen. Ja. Und das wollen die dann auch erleben. Ich meine, also wirklich, was für eine großartige Idee. War es deshalb auch wichtig, dass das eben so wie so eine Art umgekehrte Fabelwesen sind?
Ja, also ich weiß noch, dass da so ein Begriff fiel, ich glaube auch von Eva Roth, der Lektorin damals, dass sie also quasi Menschenbeobachter sind und dadurch halt eben auch keine Kinder sein dürfen, sozusagen, auch damit die halt so ein bisschen geschwollener reden können, sozusagen. Also dass man sich dann nicht fragt, so, warum Kinder nehmen Kinder jetzt diese Worte da in den Mund von Sehnsucht und Abschied und so weiter.
Also ich meine, ihr Aussehen hast du dir ja ausgedacht. Du hast denen aber so ein, ja, ein bisschen zauselig merkwürdiges Aussehen gegeben. Die haben was Weiches. Vielleicht kannst du sie auch einfach mal beschreiben. Ist ja gar nicht so leicht, mit Worten zu beschreiben, wie die beiden aussehen.
Ja, also ich würde sagen, Hubert ist so eine Art Grottenolm, also so ein langes, eher, also ein langer Molch im Grunde mit ja so ein bisschen, ja so eine Art Backenbart, die aber eigentlich seine Kiemen sind oder zumindest eine Annäherung. Der trägt auch einen Schal, also da wieder ein eindeutig menschliches Merkmal. Und Huschel ist eigentlich so eine Art Ameisenigel. Also der, da frage ich mich auch immer, wo der herkommt. Ich glaube, der ist irgendwann so angeschwemmt worden. Genau, der hat halt auch so ein paar Haare und ist halt sehr rund und hat eine spitze Nase. Ja, ich kau da gerade noch rum auf diesem, dass sie umgedrehte Fabelwesen sind. Ich finde das eine sehr interessante Formulierung. Ich versuche gerade das einzuordnen.
Ach, wie schön.
Aber das stimmt. Also sind definitiv keine Fabelwesen, aber sie tragen natürlich so das Erbe von so bestimmten animalischen Stereotypen schon irgendwie in sich. Also Hubert hat ja schon ganz klar so ein etwas drachisches Erbe, aber trägt das, glaube ich, irgendwie auch mit so einer, ich weiß nicht, vielleicht fast schon so schamvoll vor sich her, vielleicht weil er dem auch nicht gerecht werden kann. Ich weiß nicht genau.
Aber schamvoll ist auch so ein herrliches Wort. Und weißt du, ich meine, du hast ja auch theoretisch, wenn ich das richtig weiß, viel darüber nachgedacht, über dieses menschliche, überhaupt so Figuren und Konfigurationen, wie man die sich ausdenkt. Du hast übers Menschliche und, weil wir jetzt gerade auch so oft von Worten ausgehen, was ich herrlich finde mit einer Illustratorin, du sprichst vom Tierlichen. Ich dachte dann, das ist vielleicht der Gegensatz. Also wenn man menschlich sagt, dann sagt man auch tierlich. Ist das so? Steht das hinter diesem Nachdenken, diesem deinen Nachdenken?
Ja, genau. Also der Begriff ist auch nicht von mir. Also der stammt im Grunde aus diesem ganzen Bereich der sogenannten Human-Animal Studies. Also im Grunde, also oder auch Tiertheorie, könnte man dazu auch sagen. Also allen irgendwie so im Bereich der Kulturwissenschaft, die sich halt mit dem Mensch-Tier-Verhältnis auseinandersetzen. Und da tauchte dann irgendwann dieser Begriff tierlich auf, der wirklich im Grunde versucht, von diesem tierisch, das ja so ein bisschen despektierlich auch besetzt ist, so ein bisschen wegzukommen und halt im Grunde, ne, in diesem Gegensatz in Anführungszeichen von tierlich und menschlich auch die, ja, die Differenz, diese tradierte Differenz von Tier und Mensch nochmal auch im Wort aufzuheben. Wobei man da halt natürlich auch fragen kann, sollte man denn überhaupt tierlich und menschlich sagen? Man könnte ja auch einfach dann nicht menschlich sagen, es ist auch eine Strategie. Ja.
Ja, stimmt. Oder auch, also es ist ja auch interessant, dass man ausgerechnet die zusammenpackt.
Ja, genau.
Man könnte ja auch eine Trias aufmachen und pflanzlich noch dazu holen oder irgendwie sowas, ja. Aber was macht es denn mit deinem Zeichnen? Tun sich dann da neue Freiräume auf? Wenn man auch so theoretisch drüber nachdenkt?
Ich habe mich dann in meiner Bachelorarbeit dann halt theoretisch auch auf der Basis von Komm bald wieder, also auch Hubert und Huschel, dann damit auseinandergesetzt. Ne? Warum sehen die wie Tiere aus? Warum funktioniert das dann in diesem Fall besonders gut? Und dann in meiner Masterarbeit auch. Und diese Frage, die du jetzt gerade gestellt hast, hat mich dann auch die ganze Zeit beschäftigt. Also zeichne ich denn jetzt anders aufgrund dieser Beschäftigung? Halt auch mit diesen ganzen Fragen, ne? So diese Trennung von Mensch und Tier und so weiter und wie die sich dann auch abbildet im Bilderbuchbereich und so. Und ich würde jetzt sagen, so stilistisch hat sich das nicht so sehr verändert, sondern ich würde eher sagen, ich glaube, man kommt dann auf andere Ideen. Also einfach, weil man dann sehr viel bereitwilliger diese Mensch-Tier-Grenze einreißt. Was dann auch wieder eine Frage natürlich ist. Also da kann man ja dann auch dann sagen, so ja gut, aber es ist ja auch, man muss ja auch irgendwie die Unterschiede auch anerkennen und so weiter, sonst wird man ja auch niemandem gerecht. Das kann man dann auch von Projekt zu Projekt wieder entscheiden. Auch sehr interessant. Also mir hat das halt, um jetzt wieder die Türen zu bemühen, halt so diese Tür zu einem bestimmten Nachdenken darüber eröffnet. Genau. Und das hat mir bei vielen Projekten dann auch irgendwie geholfen. Also auch wenn es dann vielleicht gar nicht so anders aussieht, als wenn es sonst ausgesehen hätte, aber es geht um die Haltung, würde ich sagen, ja.
Das sieht man schon, dass so eine Haltung einfließt, weil sie zum Beispiel relativ oft Stereotype aufbricht. Also ich möchte dich nachher natürlich unbedingt noch zum Siegfried was fragen. Das ist ja hier der klassische Sagenheld. Der ist blond, muskelbepackt, weiß ich nicht, ein Mannsbild. Und bei dir ist er jetzt gerade mal noch blond.
Ja.
Da spielst du mit, da können dann aber auch wir BetrachterInnen mitspielen. Und manchmal wird es da auch, könnte ich mir vorstellen, ganz schön ernst. Du hast vorher zum Beispiel, als ich dich nach dem Porträtiertwerden gefragt hat, hast du den Begriff des Fluiden aufgebracht. Spielt das da eine Rolle? Das Fluide, was ja, glaube ich, sind jetzt alles nur, ich denke jetzt nur laut mit dir nach, weil es gerade so einen Spaß macht.
Hervorragend.
Weißt du, ich würde mal sagen, das Fluide ist ja, also ist, würde ich mir vorstellen, sprachlich schwieriger als beim Zeichnen, weil man beim Zeichnen einfach was zeigen kann, ohne dass so verengte Begriffe verwendet werden.
Ja, das stimmt. Also das Bild hat natürlich direkt eine größere Deutungsoffenheit als das Wort, aber auch nicht zwingend. Also ich würde auch sagen, dass wenn der Text gut geschrieben ist, also zum Beispiel bei Kafka ist ja gerade der Punkt, dass es sich halt nicht festnageln lässt eigentlich. Ne? Also dass halt auch einem die Metaphern so eigentlich dann so aus der Hand gleiten, sobald man versucht, die wirklich konkret zu benennen, was es denn jetzt bedeutet. Genau, und im Bild, ja, also man kann dann ja Bezüge aufmachen. Also was ich irgendwie liebe, ist halt zum Beispiel einem dargestellten Tier nochmal eine Darstellung von dem Tier entgegenzusetzen. Ich glaube, das kommt jetzt in den illustrierten Büchern gar nicht so viel vor. Ich habe das sehr viel in meiner Masterarbeit dann gemacht. Also, dass man sozusagen der illustrierten Version des Tieres nochmal eine andere illustrierte Version oder eine Fotoversion oder was auch immer entgegensetzt. Weil das ja, also ne, zum Stichwort Fluidität, ja die Konstruiertheit offenlegt. Was ich halt einfach wahnsinnig spannend finde. Also dieser verschiedene Zugriff auf den Körper.
Ja, und dann hat's ja auch sowas von Spiegelung. Also wir sehen etwas, wir machen uns ein Bild und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, macht sich auch die Figur rein theoretisch ein Bild, ein neues, weil sie mit ihrem eigenen Bild konfrontiert ist und wir nicht wissen, welches jetzt eigentlich zählt. Geht's in die Richtung oder?
Ja, doch. Nee, absolut würde ich so unterschreiben. Das ist genau diese Überlegung, ne? Wie beeinflussen die anderen Bilder dann das Bild, das gezeigt wird und so weiter? Und was hat dann jetzt im Fall der Tiere dann die tatsächliche Tierbegegnung, hat die da noch einen Einfluss und so weiter? Oder ist das alles dann nur Diskurs sozusagen, hat sich schon weit entfernt, löst sich dann irgendwie auf in den eigenen Stereotypen und so weiter? Und ja, deswegen freue ich mich auch, dass du gerade gesagt hast, wir denken jetzt laut nach, weil es ist eigentlich genau das. Also ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich dann, wenn ich das jetzt benutze beim Zeichnen oder so, dann irgendwie denke so, nein, das ist jetzt meine Haltung dazu, sondern halt auch dann währenddessen im Zeichnen eigentlich darüber nachdenke, so, boah, jetzt so neulich musste ich zum Beispiel Frettchen zeichnen und dann ist das halt schon so die Frage, was ist denn ein Frettchen? Was ist die Historie des Frettchens und was füge ich dem jetzt da noch bei, sozusagen?
Auch das sind ja ganz individuelle Entscheidungen. Frettchen zum Beispiel. Wenn ich dich jetzt frage, positiv oder negativ? Also hast du deine als Tier?
Also ich würde schon eher sagen, interessant. Aber ich weiß nicht. Ich weiß zum Beispiel, dass in einem Stephen King-Roman, ich glaube, das war Duddits, Frettchen eine sehr unangenehme Rolle spielen.
Ja.
Und sie da durchaus auch irgendwie einen schlechten Ruf haben. Also ich habe da leider, in dem Fall hatte ich leider nicht so viel Zeit zum Recherchieren, muss ich sagen. Aber man begibt sich ja dann doch sehr schnell in frettchenfreundliche Räume, wenn man sich ins Internet begibt und dort recherchiert. Aber ich habe schon gedacht so, ja, man spielt schon ein bisschen damit, dass das vielleicht so einen etwas fiesen, zwielichtigen Ersteindruck vielleicht macht.
Das ist jetzt auch ganz individuell und persönlich, aber ich finde das Wort Frettchen einfach nicht schön. Das hat irgendwie was Verhuschtes, Fieses hintenrum, keine Ahnung. Also alles, was mir einfallen würde, wäre nicht schmeichelhaft. Da kann das arme Tier überhaupt nichts dafür. Man kann sich ja auch ein anderes aussuchen. Frettchen nimmt man ja jetzt nicht, wenn man eigentlich lieber, weiß ich nicht, Zwergkaninchen hätte.
Um eine Lanze auch hier für die Rolle des Textes zu brechen. Also im Falle des Frettchens war das dann tatsächlich so, dass im Text damit, also diese ganze fiese Konnotation hat da keine Rolle gespielt, sondern es wurde sehr schön betont, dass das Frettchen vor allem eins tut, nämlich schlafend herumliegen. Also was der Lebensrealität der meisten Frettchen wohl auch entspricht oder entsprechen sollte. Und und schon hat man wieder da so eine sehr angenehme Brechung der Frettchen-Tradition.
Ja, Frettchen. Und der Frettchen-Vorurteile. Und plötzlich geht's auch um Vorurteile und darum, dass man sagt, hey, entschuldige mal, jetzt guck erst mal, stimmt doch alles gar nicht. Ja. Was wird mir denn erzählt? Und das führt ja dann wiederum mitten ins Bilderbuch. Die Zusammenarbeit mit Andreas Grewe ging ja dann noch weiter. Die Huschel und Hubert hatten noch mal einen Auftritt bei Haben wir auch nichts vergessen. Es gibt die gute Nacht-Geschichte. Außerdem Der Müdere gibt nach. Das passt schon fast wie mit dem Zaunfallwinkeln. Witz und Zärtlichkeit sind da drin und Wortspielereien. Und das, finde ich, greifst du halt sehr wohl mit den Geschichten auf? Wie ist es denn, wenn man jetzt ganz basal bei den Tieren im Bilderbuch nachdenkt? Denn auch damit hast du dich, glaube ich, zumindest auseinandergesetzt. Warum nimmt denn das Bilderbuch so wahnsinnig gerne Tiere als ProtagonistInnen her, ohne dann Fabeln zu erzählen zwingend?
Es gibt natürlich so eine tradierte Assoziation von Tieren und Kindern, ne, von dem Tierlichen und Kindlichen und ganz grob gesagt auch so ein bisschen als Effekt der Aufklärung, ne, so alles nicht Rationale in Anführungszeichen da in eine Ecke zu packen, wo dann das, ne, das Kindliche, das Tierliche, das Weibliche und so weiter irgendwie hingehört. Und es ist jetzt, ja, also wäre eine These, dass es deswegen sich da so ein bisschen sammelt. Also es gibt natürlich auch irgendwie noch andere Gründe. Aber dass es sozusagen aus dieser, ja, im Grunde Ordnungstradition auch kommt, dass es so sich da irgendwie da alles zusammenkommt im Kinderbuchbereich und halt eher weniger, wobei sich das jetzt gerade ja sehr auflöst im Erwachsenenbuchbereich oder in der klassischen, ja, Belletristik. Aber gerade gibt es da ja, also es wird auch teilweise dann so als Animal Turn oder Non-Human Turn auch bezeichnet, dass es da so eine ganz starke Öffnung gibt, auch so, sozusagen zu nichtmenschlichen Themen. Wobei man jetzt natürlich auch sagen muss, dass im Kinderbuch das jetzt auch nicht immer so konkret um die Tiere in Anführungszeichen an sich geht, sondern ne, die treten ja in allen möglichen Formen auf. Ne? Also stark vermenschlicht, weniger stark vermenschlicht. Als versuchte Metaphern, ich glaube ja nicht als Metaphern, aber Leute versuchen es immer wieder. genau, also haben da eine Funktion, die halt auch immer, also die halt deswegen auch schnell gelesen wird und schnell verstanden wird. Ja.
Und es gibt inzwischen Menschen, die sagen, also Zeichner, die sagen, Tiere sind super, weil da kann ich mich aus ganz vielen Debatten, die ich gar nicht führen will, ausklinken. Zum Beispiel, welche Hautfarbe, welches Geschlecht lege ich mich überhaupt auf männlich oder weiblich fest? Wie alt sind die?
Genau.
Spielt alles keine Rolle.
Ja,
ist einfach nicht ein bisschen bequem?
Ja, ich liebe das irgendwie. Also auch dieses, wenn ich das auch von ZeichnerInnen höre, dieses, ja, Tiere sind halt einfacher zu zeichnen, also weil irgendwie, also ich finde das so interessant, weil dann halt so das Handwerk so clasht, also mit dem, was man dann warum erzählt und wie und halt auch mit dieser Tradition der, ne, so der Funny Animals im Comic-Bereich da, ne, mit der Erzählung mit Tierkörpern, Tierköpfen. Bei Hubert und Huschel könnte man das ja auch sagen. Das war dann sehr bequem für die Illustratorin. Sie musste sich jetzt irgendwie nicht so stark hier mit der Frage der Hautfarbe und so weiter auseinandersetzen. Ja, ich finde das auch, ich finde, das muss man bei jedem Projekt wieder neu beantworten. Also,
das glaube ich auch.
Ja. Und wie wird man wem gerecht, um wen geht es, was lohnt es sich hier zu zentrieren? Und wenn man sich dann für die Tiere entscheidet, bin ich dann der Meinung, sollte man ja auch seine Hausaufgabe machen. Aber es ist halt auch einfach nicht immer so leicht. Ich glaube halt an die Illustration. Also ich glaube, wenn man halt einfach dann das sehr gut und aufmerksam zeichnet, vielleicht muss man dann halt auch gar nicht irgendwie dann sich irgendwie theoretisch damit auseinandersetzen. Das ist ja eher so mein Spleen. Ich glaube halt, wenn man sehr aufmerksam auf die Figuren reagiert, was halt viele IllustratorInnen auch einfach instinktiv tun, dass das schon dazu führt, dass man irgendwie der Geschichte und ihren Figuren gerecht wird. Also da habe ich so einen ganz starken Glauben dran. Mhm. Ja.
Und wann tritt das ein? Also wann kannst du das sehen? Sprich, wenn du jetzt sagst, du glaubst an die Illustration, dann geht es ja auch um die Qualität einer Illustration. Kann man da was nennen, so ein paar Koordinaten, oder sind es dann doch auch nur Allgemeinplätze?
Ich lande dann irgendwie immer bei diesem Begriff der Lebendigkeit, der ja auch super vage ist. Ich glaube, das ist auch was dann zwischen Zeichnendem und Zeichnung passiert. Und im Idealfall hat man dann auch die Zeit dafür. Also wirklich zu gucken, was macht die Figur jetzt, warum sieht alles so aus, wie es aussieht, was hat das mit der Geschichte zu tun? Ne, bleibt jetzt sehr allgemein, aber es ist einfach dieses, die Geschichte, die Figuren ernst nehmen. Das ist ja auch das Abstruse. Man muss sie ja ernst nehmen, als ob sie lebendig wären. Und man weiß die ganze Zeit, das ist ja auch nur ein Job und so. Ja, und das ist, glaube ich, dann manchmal auch das Schwierige dieser Konflikt.
Lebendig muss ja jetzt nicht zwingend heißen, weiß ich nicht, mit Federn und Krallen und Schnabel, aber indem sie in deinem Kopf entstehen und über deine Hand, beziehungsweise ich glaube, du machst ja gar nichts mehr, so viel analog, also jedenfalls, aber sichtbar werden sie schon auch lebendig, oder?
Ja, genau. Also ich würde auch sagen, dass man dann diesen Begriff immer wieder neu dann füllen kann. Ich glaube, man weiß es auch einfach, wenn man dann ein Bild sieht, dass ein wo man denkt so, ja, ich glaube, was da passiert, egal wie das stilisiert ist und so weiter. So, ja.
Ja, die Glaubwürdigkeit ist ja auch bei der Bewertung von Texten, würde ich sagen, eins der Hauptkriterien. Und es ist aber halt ähnlich vage wie die Lebendigkeit, aber dadurch halt auch ähnlich offen. Und wahrscheinlich tut man sich dann eher einen Gefallen, wenn man sagt, das kann man nicht pauschal sagen, aber man kann es an einem Bild oder einem Roman oder einem Buch oder wie auch immer festmachen und sagen, das ist lebendig, weil.
Ja.
Und jetzt fällt mir bei dir natürlich sofort diese Gedichtillustration Das Gewitter von Josef Guggenmos ein. Das ist fast wie ein Abbild dessen, was geschieht. Du nutzt ja auch alle Möglichkeiten. Ein Wesen wieder stürzt Kopf über oder auch Kopf unter durch das Bild. Es ist schwarz, es wirkte auf mich erstmal zumindest bedrohlich. Dann gibt es so gestürzte Zeilen, die wie Stürzbäche des Regens angeguckt werden können und die uns wiederum, die BetrachterInnen, vielleicht bestürzen. Das alles, wenn ich jetzt so drauf antworte, will sich das auch nicht festlegen. Und ich würde mal sagen, das ist ja genau das, was Lyrik will, oder?
Ja, auch da natürlich kommt dann vieles zusammen. Also dieses so, ja, also wenn das da eine Wolke ist und ich kann ein Tier zeichnen, ne, das ist dann wieder dieses, oh, Tiere sind ja einfacher. Also natürlich mache ich es auch einfach gerne. Und ja, ich weiß es aber gar nicht mehr genau. Manchmal ist es auch so, wenn ich das dann lese, habe ich sofort ein Bild im Kopf. Ich glaube, das war da so, dass ich einfach direkt wusste, ich möchte da diese große tierähnliche Wolke haben, wo sich noch so ganz viele kleine andere Wolkentiere dran anschließen. Ich weiß aber auch, dass ich da auch drüber nachgedacht habe, ne, dass es natürlich auch so eine dieses Kuh- oder Stier-ähnliche Wesen natürlich das dann auch wieder abbekommt, diese Verfinsterung, dieses Bedrohliche. In dem Sinne ist es da auch, hat es da vielleicht auch nicht genug Offenheit, könnte man auf jeden Fall sagen. Ich hoffe ja immer, dass es im Zweifel halt dann doch irgendwie affirmativ, bewundernd oder wie auch immer wirkt.
Und es wirkt atmosphärisch.
Ja.
Also mir ging es zumindest so, es wirkt atmosphärisch und hält einen ja überhaupt nicht davon ab, dass man sagt, zumal wenn man das Gedicht dann zu Ende liest, es endet ja ganz versöhnlich, fiel mir jetzt gerade ein, warum auch immer. Es muss ja auch gar nicht sein, dass das Gedicht nicht versöhnlich gedacht ist, aber oder erstmal in erster Linie bedrohlich. Aber all das, und das finde ich das Tolle, ist eben offen. Also wenn du es jetzt konkreter abgebildet hättest, könnte man, wäre es vorbei mit solchen Gedanken und Gedankenflügen. Und das wäre einfach wahnsinnig schade. Und weil wir schon dabei sind, wollte ich habe nämlich so ein paar Begriffe auf deiner sehr schönen Website gefunden, neben den Bildern, wo ich so dachte, verstehe ich nicht. Ich frage sie einfach, wer oder was ist Wurmhand?
Ja, Wurmhand war...
Jetzt bin ich gespannt.
Wurmhand... Gerade, wo taucht er denn auch auf der... Ach so, wo taucht er denn auch auf der Website? Ist Wurmhand auf der Website?
Ja, doch, ich glaube schon. Und zwar, glaube ich, bei Veröffentlichungen. Kann es sein?
Ach so, ja. Ach ja, genau. Ja, Wurmhand ist die Hauptperson aus dem Kurzcomic Was mich an Wurmhand stört. Ein Beitrag zu der Anthologie, herausgegeben von Noel Krüger und Aaron Meyer. Genau. Und die heißt, mein Gender ist der einsamste Cowboy im Wilden Westen.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Und was heißt das?
Ja, es ging in dieser Anthologie, also es war, es wurden verschiedene, also eigentlich ja, unsere befreundeten Comic-ZeichnerInnen haben Noel und Aaron eingeladen, um zum Thema Gender Kurzcomics zu machen. Also quasi so ein Zine, würde man sagen, wobei ich finde, das ist halt eher dann nicht so zine-mäßig am Ende war, es war eher so, ne, so ein richtiges Heft. Schön gedruckt und so. Es hat sogar einen Preis bekommen.
Toll.
So den HAW-internen Witzepreis. Ja, und genau, und alle haben sich dann auf unterschiedlichste Weise mit dem Thema Gender, ne, auch da wieder, ne, kommt wieder das Wort Fluide vor, Genderfluidität und so weiter auseinandergesetzt. Kulturelle Zuschreibungen, Konstruktion von Geschlecht und so weiter, das waren alles Themen. Ja, und Wurmhand. Ja, Wurmhand war auch dazwischen. Ich bin ein bisschen überrascht, jetzt hier über Wurmhand sprechen zu müssen.
Das freut mich. Und es freut mich vor allen Dingen, weil du nämlich dabei so lachen kannst. Das finde ich großartig.
Ja, ich bin jetzt gerade ganz versucht. Ich muss eigentlich mir, weil ich so viel davon schon wieder vergessen habe. Also ich weiß noch, dass ich den so ein bisschen kritisch fand, den Comic, weil der auch total verkopft war. Und ich hoffe, ich würde das denn selber überhaupt noch verstehe.
Aber wie cool ist das denn, wenn man was macht, von dem man das hinterher sagen kann? Dass man es vielleicht nicht mehr versteht. Ja. Und zwar, weil man unbegrenzt was auf die Spitze treibt. Das heißt es ja eigentlich, ja, dass man sagt, irgendwas reitet mich jetzt, irgendwas will in diese Richtung. Ob ich es verstehe, keine Ahnung. Es ist philosophisch ganz offensichtlich. Es ist ja auch natürlich sehr aktuell, weil es sind ja diese Debatten, die uns umtreiben und die man vielleicht zumindest auf den ersten Blick, dann im Bilderbuch, allemal, wenn es ein Auftrag ist, gar nicht so einbringen kann. Aber ich glaube, es stimmt nicht. Ich glaube, es ist nämlich sehr wohl drin.
In den Auftragsarbeit meinst du?
Ja.
Ja, dieser Meinung bin ich auch. Also das ist auf jeden Fall das viel, ja, also teilweise auch offen, ich glaube auch viel versteckt.
Ja.
Auch einfach.
Reicht ja vollkommen.
Ja, verstecken reicht.
Finde ich auch. Also ich meine, ich glaube ja fest daran, dass Kinder sich das aussuchen, womit sie was anfangen können. Und das heißt nicht, dass man Dinge nicht tun sollte. Weil wenn sie gar nichts damit anfangen können, dann blättern sie drüber hinweg oder schauen drüber hinweg. Aber für dich ist es ja dann unter Umständen trotzdem wichtig, dass es drin ist, weil es... weiß nicht, mir fallen Begriffe wie Identität natürlich ein und die eigene, wie die dessen, was erzählt wird und auch sowas wie eine Moral. Was will ich denn mit meiner Arbeit? Und jetzt stelle ich dir noch eine konkrete Frage. Würdest du denn so gesehen sagen, dass dein Illustrieren auch politisch ist?
Ja, ich glaube, ich hätte gerne, dass es politischer ist.
Ja.
Also ich habe mich natürlich besonders dann nach der Masterarbeit und der Bachelorarbeit natürlich gefragt, was jetzt irgendwie der nächste Schritt ist. Ne? Also gerade sich halt mit dieser ganzen, ja, im Grunde Biopolitik dann auseinanderzusetzen. Ne? Und wie gehen wir jetzt eigentlich um mit dem Nichtmenschlichen und so weiter? Und ist nicht eigentlich der nächste Schritt halt, wesentlich aktivistischer zu sein? Ja, also das ist auf jeden Fall was mich gerade noch sehr, also ja, auch weiter beschäftigen sollte. Auch so ganz grundsätzlich die Frage von, was ist denn Illustration in diesem Zusammenhang? Was ist denn die Rolle von mir als Illustratorin? Ne, also sowohl also als bei Auftragsarbeiten, aber auch als freie Illustratorin, kann und will ich das noch irgendwie anders einbinden, performativer? Also das sind jetzt ja so ganz vage, leider noch eher vage Fragen, die ich noch gar nicht so für mich beantworten konnte, die ich gerne in den nächsten Jahren noch konkreter beantworten würde.
Mhm. In deinem Tun wahrscheinlich.
In meinem Tun, genau. Ja, in meinem konkreten Tun, ja, im Idealfall dann auch in der Wirkung. Was will man dann überhaupt bewirken? Deswegen bin ich da ein bisschen verhalten mit diesem, verstehe ich das als politisch?
Mhm.
Also es ist natürlich immer politisch. Und je nachdem, wer es in die Hände bekommt. Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube einfach, weil ich politisch halt auch mit diesem Wirksamkeitsgedanken auch sehr assoziiere, bin ich da auch so ein bisschen vorsichtig. Also ich hätte gerne, dass es politisch ist. Lest es alle, dann ist es auch noch politischer.
Also ich meine ja mit politisch auch nicht, das muss man vielleicht aber auch mal so benennen, natürlich nicht, was weiß ich, parteipolitisch oder ähnlich Schreckliches.
Ja,
dass man da was illustriert, was einem die Politik an einen heranträgt. Ich glaube, für mich steht politisch übrigens weit ab von jeder momentanen Realität.
Ja,
es ist ganz positiv und heißt für mich Veränderbarkeit von Welt. Und zwar konkret. Also jetzt nicht nur, sie sollte doch bitte so sein, sondern das dann auch umzusetzen. Das wäre für mich so ein politischer Ansatz. Und natürlich kann die Kunst eine Rolle spielen, sofern es aus ihr selbst herauskommt. Vorher beim Fragebogen, bei der vorletzten Antwort, da hast du rechter Winkel gesagt. Könntest du da noch mal kurz was zu sagen? Da bin ich, ist mir nämlich richtig reingefahren.
Ja, ich könnte jetzt hier schon direkt einen Bezug zu Siegfried aufmachen, wenn du
ja,
möchtest.
Bitte. Ja, unbedingt.
Weil mich das natürlich insbesondere bei dem Siegfried-Auftrag total beschäftigt hat. Weil ja diese Geschichte, die ja sehr, sehr alt ist, ja bekanntermaßen indoktriniert wurde von den Nationalsozialisten, also benutzt wurde, propagandistisch genutzt wurde. Sie haben diesen Begriff der Nibelungentreue benutzt und dann auch Siegfried als Idealbild, ne, der Arier und so weiter. Ja, also diese ja. ganze
Man kriegt es fast nicht über die
genau,
Lippen.
Genau, man kriegt es wirklich, also ja. ja, man kriegt es halt nicht über die Lippen, weil es alles so schrecklich ist. Und trotzdem war das natürlich mir die ganze Zeit total präsent, als ich an diesem Buch gearbeitet habe über Siegfried. Weil ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, sie will eigentlich, also ne, so ganz körperlich, ich muss eigentlich einem Nazi diesen Stoff so aus der Hand winden. Ich will das jetzt so erzählen, wie ich das möchte und mit meinen, ne, wie du eben auch meintest, mit meinen Idealen, vielleicht auch meiner Politik, wenn man so möchte, meiner Vorstellung von Empathie und Wandelbarkeit mhm. und ja. Zuwendung zum anderen und so weiter. Ne, alles, was ja, ja das genaue Gegenteil davon ist, wie das damals verwendet wurde. Und ich hätte das auch nicht erwartet, bevor ich den Auftrag angenommen habe. Ne, da dachte ich so, oh, geil, Drachen, so. Fun. Ja. Also ich entscheide das ja dann auch auf so einer ganz simplen Ebene auch oft einfach so nach dem Zeichenspaß. Dann ist schon mal dieser Zugang auf jeden Fall gegeben. Ja, und ja, der rechte Winkel, dann hat man natürlich irgendwie das, oder also ich hatte dann die ganze Zeit mich dann gefragt, ne, was schaffe ich das überhaupt? Kann man da nicht nur irgendwie dran scheitern, wenn an einem Stoff diese düstere, schlimme Geschichte klebt. Kann man den davon, geht das überhaupt, das zu so zu tun, als gäbe es das nicht. Und ich glaube, das ist auch nicht so. Deswegen hat mich dieser Preis auch wirklich, also ne, der Uwe-Lüders-Preis, dann wirklich auch sehr gerührt, den vor allem dann für dieses Projekt zu bekommen. Also ich hatte eher das Gefühl am Ende, ne, so boah, ich bin aber eigentlich daran gescheitert. Man kann sich irgendwie nur verheben an diesem Stoff. Und ich habe dem ja dann auch letztendlich, konnte dem ja auch nur entgegensetzen, was ich halt hatte. Also meine Art zu zeichnen ja. und mein Versuch in jedem Bild irgendwie nochmal darauf zu verweisen, dass ich eigentlich nicht damit einverstanden bin, dass Siegfried halt rumläuft und auf alle einschlägt.
Also die Dramatik der Auseinandersetzung, die dann natürlich da dahinter steckt, war für mich gar nicht so spürbar. Also ich bin
ja,
jetzt
gut
auch
so.
Wiederum selbst ganz ja. berührt davon, wie du das jetzt sagst. Sondern ich fand es halt in erster Linie unglaublich komisch, ja, da ich so dachte, du hast da so einen eben in den Figuren fast cartoonhaften Strich. Das ist dem Helden wird es, und zwar über die Technik oder den Stil des Zeichnens, wird es ausgetrieben. Eigentlich ist es ja vielmehr eine Geschichte auch über die Drachen. Also, ja. wenn man so will, über die Opfer. Also, es ist ja Gesetz, der Drache ist böse und Siegfried ist der Held, weil er ein Drachen Töter ist und plötzlich baust du da wie so Mahnmale oder was, ja, also wenn so ein Drache, man weiß gar nicht, ist der jetzt Landschaft, schmilzt der wieder ein, weißt du, dieser, der da so rund auf dem Rücken liegt und so weiter und seine Krallen in die Luft streckt, ich würde mal sagen, dir ist eine völlig andere Interpretation von diesem Siegfried gelungen und das ist großartig.
Das freut mich wirklich sehr. Also ich habe mich beim Zeichnen dann auch immer noch gefragt, ob ich jetzt so diesen dramatischen Heroismus auf die Drachen eigentlich verlagere und ob das nicht eigentlich auch so ein Winkelzug ist, den man eigentlich auch dann wieder durchaus in Frage stellen kann. Ne? Also vor allem, wenn der Drache dann ja so niedergestreckt sich so sebastianisch über diese Steine windet. Also ich dann denke ich schon so, ja, also schon, also klar, ne, ich feiere es natürlich auch irgendwie. Ich finde es halt, ne, wenn schon, denn schon. Und ja. Dann soll man dem Drachen auch alle Aufmerksamkeit geben, fast schon so, ja, so eine dramatische Queerness eigentlich, soll er alles bekommen. Ja, aber man kann da, ich finde, kann man auch fragen, ist das nicht auch eine Form von Heroisierung? Und ja, man kann da immer, ja, du merkst schon, man kann immer weiter denken, wenn man das
klar,
möchte.
Klar, man kann es immer weiter drehen.
Man aber sollte man vielleicht kann, irgendwann nicht mehr.
Ich wollte gerade sagen, man kann auch sagen, halt, stopp, jetzt ist ja schon mal ganz viel Erkenntnis, also mir ging es zumindest so, freigesetzt worden. Und wenn du jetzt sagst, sebastianisch, da meinst du den heiligen Sebastian? Von Pfeilen durchbohrt, das ist eine Märtyrergeschichte. Schon über diesen Märtyrerbegriff kann man in dem Zusammenhang auch nachdenken. Auch über die Aneignung dessen, dass da einer halt eben fast hochstilisiert wird zu einem Märtyrer. Und das geschieht über deine Bilder. Die Dramatik der Queerness, was heißt das?
Dadurch, dass ich halt einfach mich sehr viel in queeren Spaces aufhalte und einfach sehr viel, also sehr sozialisiert bin durch queere Medien, spielt das, glaube ich, halt auch immer mit in meiner Perspektive darauf. Also zum Beispiel, dass halt auch Siegfried, ne, ist ja diese so nicht so sehr männliche Person, habe ich mir gedacht, so, ja, okay, es könnte eigentlich auch, steht nirgendwo, es könnte eigentlich auch eine Frau sein, wenn man möchte. Und auch Kriemhild ist ja irgendwie, ja, ne, so ein bisschen haariger als Frauen klassischerweise dargestellt werden. Ja, und halt auch dieses, also was ich jetzt gerade so rausgehauen habe, dieses Sebastians-Motiv, also das ist dann natürlich irgendwie noch so 5 Schritte weiter gedacht als das, was man dann sieht im Bild. Dieser heilige Sebastian ist halt in der schwulen Kultur so ein Bild, das immer wieder auftaucht, eben als Sinnbild für dieses, ja, für das queere Leiden, aber halt natürlich total homoerotisch auch aufgeladen. Ne? Ja. Da steht ja dann
halbnackt. Also in den Bildern, die mir jetzt einfallen, so auch aus dem religiösen oder kirchlichen Bereich, da sind dem ja die Hände meistens auf dem Rücken gefesselt. Das heißt, er präsentiert seinen Oberkörper gezwungenermaßen.
Ja.
Also man könnte auch sagen, er bietet ihn dar.
Ja, genau.
Und ja, okay, dann verstehe ich es richtig.
Ja, und dann halt eben vor allem, du hast jetzt ja gerade erwähnt, vor diesem kirchlichen Hintergrund auch wieder eine totale Aneignung.
Ja.
Also ist ja... Ja, also ne, das dann so zu lesen, ist ja dann auch wieder völlig ketzerisch, aber genau so soll man es machen.
Finde ich auch, indem man, wie du vorher schon sagtest, weiter das Rad immer noch weiter drehen und irgendwann kann man auch wieder abspringen.
Genau.
Jetzt will ich zum Schluss nochmal auf etwas kommen, weil, so wie wir uns nämlich persönlich das erste Mal gesehen und kennengelernt haben. Also ich kannte natürlich deine Bücher und deine Illustrationen, aber ich kannte dich nicht. Und das war nämlich in Frankfurt auf der Buchmesse 2023 und du standst da mit Andreas Steinhöfel, dem hochverehrten und lieben Freund, und ihr hattet gerade zusammen ein Buch gemacht, nämlich Rico und die Tuchlaterne. Also nicht Rico und Oskar, sondern die Tuchlaterne und auch nicht Peter Schössow, wie sonst immer, sondern eben du hast es illustriert. Das läuft ja in der Reihe Leichter lesen. Der Andreas, finde ich, hat deine Sprache auch genommen, die, glaube ich, in vielen den Regeln der leichten Sprache oder einfachen Sprache entspricht, aber halt nichts an Schönheit verliert, im Gegenteil, eine ganz eigene Qualität entwickelt. Ging es dir da beim Zeichnen auch so?
Also ich bin ja nun sowieso sehr Bilderbuch geprägt, wo es ja auch, also wo ich auch den Eindruck habe, da ist oft die Hauptaufgabe, wirklich alles runterzubrechen. Also auch nicht im negativen Sinne, ne, sondern wirklich eher so im Sinne eines fruchtbaren Moments. Ich fand halt Andreas' Text so gut und so einleuchtend auch in seinen Motiven, und wie das griff irgendwie alles ganz großartig ineinander. Und das war eigentlich schon beim Skizzieren, das fiel mir alles wirklich erfreulich leicht. Das war mir auf ganz vielen Seiten dann auch irgendwie direkt klar, was man jetzt sehen muss und was nicht. Also es war auf jeden Fall im Gegensatz zu Siegfried nicht so sehr so ein Struggle, sondern es war irgendwie sehr klar, was Rico da braucht.
Mir fallen Szenen ein mit dieser großartigen Mutter. Und das siehst du so an Szenen, wo die einander so zugewandt sind, wo sie fast so eine Art Umarmungswall um ihren Rico baut. Der rote Schal flattert an der Tuchlaterne.
Ich war da fast beim Lesen so ein bisschen erschreckt. Also dieser ganze Text beschreibt ja wirklich sehr kunstvoll, aber gleichzeitig auch sehr reduziert. Im Grunde halt so die Wahrnehmung eines Kindes, wenn man das jetzt so konkret machen möchte, mit halt ADS. Also diese Bezüge, die dann gemacht werden, ne? So von ne, grün und dann zum Frosch und dann wieder zum Gras und so weiter. Also diese, also ich möchte jetzt auch nicht behaupten, dass es typisch ADS ist oder so. Aber es ist halt, ich sag lieber, es ist eine bestimmte Form von Wahrnehmung, die dieser, in diesem Text beschrieben wird. So ein bisschen runter, ein bisschen vorsichtiger. Und ich habe gemerkt, dass ich beim Zeichnen das total gut nachvollziehen konnte. Also diese Art des Assoziierens. Also ein Frosch, den kann man so beschreiben, ne? Der ist grün wie Gras. Und neulich bin ich halt hingefallen, als ich Fußball gespielt habe, auf grünem Gras und so weiter. Ne? Also ne, diese Assoziationslogik fand ich irgendwie total einleuchtend. Ich habe mich auch gefragt, ob das vielleicht so, weiß ich nicht, vielleicht ist das auch was, was bei Illustrationen auch passiert. Man zeichnet das eine, dann denkt man aber an das andere und das erzeugt dann wieder eine andere Bildidee. Vielleicht. Also diese Art des Denkens kam mir irgendwie sehr vertraut vor.
Ja.
Ja, und ich glaube, deswegen fiel mir das dann auch leichter, dann in den Bildern noch relativ eigenständig weiterzudenken. Also in den Bildern sind ja dann manchmal auch so zusätzliche Assoziationen drin, die im Text nicht vorkommen.
Ja.
Aber die dieser Logik folgen.
Das ist grandios geschrieben und eben auch gezeichnet, weil man es gar nicht erklären muss, sondern es wird sichtbar und das ist schon sehr, sehr, sehr schön.
Ja, also wirklich auch, finde auch ein fantastischer Text. Also ich hoffe auch, dass der da in dieser Reihe dann auch gesehen wird. Ja, war ich schon
bestimmt.
Sehr beeindruckt.
Ja, bestimmt. Und dann ist es eins von den Büchern, und zwar wirklich von den Geschichten und den Bildern her, wo man dann immer wieder sagen kann, ach, deshalb lerne ich das.
Ja.
Ach, deshalb lerne ich. Deshalb lohnt es sich.
Ja.
Ach Mensch, du. Ich kann nur sagen, was für ein Geschenk war denn dieses Gespräch? Es ist geradezu kostbar gewesen und dafür danke ich dir sehr.
Ja, ich danke dir für die Einladung. Also ja, ich bin auch ganz verwirrt sowieso, auch von dem Preis und jetzt dieser spontanen Einladung und das ist jetzt alles passiert. Ja, je.
Ach, es war mir ein Anliegen und es war mir eine Freude, dir beim Denken zuhören zu dürfen.
Vielen Dank, liebe Christine, für das Gespräch.
Ja. Sehr gerne, sehr gern. Bis bald.
Ja.
Tschüss.
Tschüss.
Das war's für heute. Das war die 84. Folge von Freigeistern, Winkelgeistern. Das war das Gespräch mit der Illustratorin Lena Winkel. Ich danke von ganzem Herzen. Und wie immer danke ich euch fürs Zuhören. Alle Infos zu den Büchern, von denen heute die Rede war und alle bisherigen Folgen findet ihr auf unserer Website freigeistern.com und natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns bei Instagram folgt. Wir hören uns in 2 Wochen wieder am nächsten Freigeistern Donnerstag, dem 6. Juni, dann wieder zu einem neuen Lesen und Lesen lassen. Bis dahin und überhaupt wünsche ich euch inspirierende Ecken und Kanten und Winkel zum Weiterschauen, zum Weiterdenken. Ich wünsche euch Bücher und Bilder wie Türöffner. Ich wünsche euch immer wieder neue Türen, durch die ihr gehen könnt. Ich wünsche euch viel Vorstellungskraft, viel stellt euch vor und die Gewissheit, dass Fantasie hilft, dass Kunst hilft. Immer. Tschüss.